Wir haben hier ein Lebensmittel, ein Pseudo-Lebensmittel nenne ich das mal, das so aussieht wie ein Lebensmittel, das auch schmeckt wie ein Lebensmittel, aber es ernährt uns nicht. Es ist inhaltsleer. Und dann kommt jetzt neben diesem Vorwurf der Hochverarbeitung, der vielen Chemie, auch die Inhaltsleere dazu. Und wenn ich jetzt viele inhaltsleere Lebensmittel esse, was passiert dann? Ich verdränge damit eben inhaltsreiche Lebensmittel wie Urgemüse, wie echtes Lebensmittel, ja? Also aus dem Feld.
Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Wenn man durch den Supermarkt streift und dann die Obst- und Gemüsetheke so langsam hinter sich lässt, dann kommt man nur mehr in Gefilde, wo es nicht mehr ganz so gesund aussieht. Wo dann die verarbeiteten und hochverarbeiteten Lebensmittel liegen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße bei mir wieder Dr. Matthias Riedel, Ernährungsdoc, Geschäftsführer und ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg, Chefredakteur der Zeitschrift Ist dich gesund? Das ist der richtige Gesprächspartner dafür. Ja, herzlich willkommen.
Hoffe sehr. Und das ist so ein Thema, was mir wirklich, was in der Gesellschaft noch gar nicht den Stellenwert hat, den es haben müsste. Wir haben ja neulich über die Empfehlung des Bürgerrats gesprochen. Mhm. Auch da habe ich ganz klar vermisst die Erkenntnis, was bei uns in den Supermärkten schlummert und dass sich das zu einer großen Gefahr für uns entwickelt hat. Und ich spreche in dem Zusammenhang gerne von einer ernährungsfeindlichen Umgebung, in der wir uns befinden. Und da muss man sich auch nicht wundern, wenn wir durch diese ernährungsfeindliche Umgebung krank werden.
Wir werden das jetzt im Detail beleuchten, aber so meine Einschätzung, dass wenn ich beim Obst und Gemüse bin, das liegt ja in unverarbeiteter Form. Also das Verarbeitetste noch, sind Maiskolben, die vielleicht eingeschweißt sind oder rote Beete, die schon gekocht ist und eingeschweißt. Ansonsten liegt das so, wie die Natur sie geschaffen hat und der Mensch hat ein bisschen herumgezüchtet, damit das auch möglichst alles gleich aussieht. Mhm. Wenn ich ans Milchregal komme, wird ja schon verarbeitet. Ich habe natürlich, klar, an der Fleischtheke habe ich auch noch das pure Fleisch, das habe ich unterschlagen, sollen wir ja nicht ganz so viel essen, weiß ich ja. Aber ansonsten hat der Mensch ja schon ganz schön viel getan, bis das dann in der Packung gelandet ist. Und ich würde gerne mal von Ihnen so eine Begriffserklärung haben, was sind denn eigentlich hochverarbeitete Lebensmittel und wann sind sie nur verarbeitet?
Ja. Genau. Also nochmal zu dem Supermarkt. Sie sprachen das gerade an, diese Gemüsetheke, ne? Die ist ja in den letzten Jahrzehnten immer kleiner geworden. Ich habe bei uns draußen auf dem Land einen Mega-Supermarkt, durch den man 5 Minuten lang durchgehen muss, um zu diesen 10 Quadratmetern Gemüsetheke zu kommen. Und dann denke ich auch jedes Mal, dass früher wäre ich mit jedem Tante-Emma-Laden wirklich zufrieden gewesen. Mhm. Der hätte mir das Gemüse auch so präsentiert. Die Gemüseabteilungen sind immer kleiner geworden. Und wenn ich in Frankreich im Urlaub bin, dann sind das nicht 10 Quadratmeter, dann sind es 200 Quadratmeter. Mhm. Und zwar mit einer ganzen Breite von Gemüse und von Früchten. Das allein zeigt schon mal, da ist irgendwas schief. Aber die Tendenz geht halt leider in die Richtung. Was ist ein hochverarbeitetes Lebensmittel? Muss ich mal vorstellen, nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Welt ein Ernährungsproblem. So, und dann hat sich die Nahrungsmittelindustrie angesetzt und hat gesagt, wir machen jetzt hier standardisiert verlässliches Qualitätsessen. Das war die Geburtsstunde von diesen Kellogg's-Flocken auch. Mhm. Ne? Und dann wurde das verarbeitet, was man in Massen zur Verfügung hat, was hergestellt wurde, Weizenprodukte in allen erdenklichen Formen. Und auch heute noch ist es so, dass die Lebensmittelindustrie auf dem Weltmarkt guckt, wo kriege ich billiges Fett her? Wo kriege ich billige Kohlenhydrate her? Und daraus mache ich dann ein optisch und sensorisch gut aussehendes Essen. Und genau das muss man sich vorstellen, das ist die Intention dabei. Und ich nehme Zutaten, die sind günstig auf dem Weltmarkt. Da ist Zucker beispielsweise schon teuer, Süßstoff viel billiger. Wenn ich jetzt einen Knoblauchgeschmack da reinnehmen will, dann zahle ich für ein Knoblaucharoma, was reine Kunst ist, nur einen Bruchteil davon. Und je mehr ich anfange, an Nahrungsmitteln herumzubasteln, ein bisschen Eiweiß zu extrahieren, ein bisschen Fett dazu, die gibt es gerade billig, Palmfett, also nehme ich Palmfett dazu. Und dann muss da noch ein bisschen Farbe dazu. Wenn ich Glück habe, nehme ich Rote-Bete-Farbstoff. Das ist auch noch in Ordnung. Dann muss das ein bisschen verklebt werden. Dann kommt ein Emulgator dazu. Und dann wird vielleicht noch ein bisschen Aroma dazu gesetzt. Und Stabilisatoren, das sind dann Phosphate. Also die Mischung von extrahierten Nahrungsbestandteilen, sei es Eiweiß, sei es Fette, sei es Kohlenhydrate, zusammen mit viel Chemie, auch mit Salz, viel Salz. Ein Kennzeichen von solchen Produkten ist auch häufig, dass sie versalzen sind. Ein Merkmal von über 1% Salz gilt dann schon als zu viel Salz. Mhm. Und diese Mischung mit Einzelnährstoffen und Chemie, das betrachten wir dann als hochverarbeitete Lebensmittel. Hinzu kommt, dass bei diesem Produktionsprozess, die ja durch Maschinen und Reaktoren laufen, auch noch Mineralölrückstände mit ins Essen geraten. Dann wird das auch noch im Karton verpackt, wo die alte Druckerschwärze noch mit ins Essen übergeht. Und schließlich wird gerade bei Kohlenhydraten das auch noch immer irre hoch erhitzt. Und dabei entsteht Acrylamid, krebserregend. So, das ist das, was wir derzeit wissen. Aber was wir nicht wissen, ist, was da sonst noch drin landet an Verunreinigungen, weil dafür gibt es eben auch nicht genug Überwachung. Und das ist das Problem. Wir haben hier ein Lebensmittel, ein Pseudo-Lebensmittel nenne ich das mal, das so aussieht wie ein Lebensmittel, das auch schmeckt wie ein Lebensmittel, aber es ernährt uns nicht. Es ist inhaltsleer. Und dann kommt jetzt neben diesem Vorwurf der Hochverarbeitung, der vielen Chemie, auch die Inhaltsleere dazu. Und wenn ich jetzt viele inhaltsleere Lebensmittel esse, was passiert dann? Ich verdränge damit eben inhaltsreiche Lebensmittel wie Urgemüse, wie echtes Lebensmittel, ja? Also aus dem Feld.
Aber wenn ich jetzt so ein Lebensmittel im Supermarkt kaufe, wollen wir mal irgendein Beispielprodukt nehmen? Was nehmen wir denn?
Ja, was nehmen wir? Nehmen wir, jetzt Chips fallen alle ein.
Chips schmecken lecker. Sie haben das jetzt gerade richtig grauslich beschrieben, was da alles zusammengemanscht wird. Mhm. Aber das, was am Ende rauskommt, schmeckt mir richtig gut. Und wenn ich dann lese, also bei jedem auch hochverarbeiteten Produkt steht ja hinten drauf, Fettanteil, Eiweiß, Kohlenhydrate etc. Mhm. Es ist ja von allem was drin. Vielleicht ein bisschen zu viel Fett, ein bisschen zu viel Zucker. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass da nichts drin ist von dem, was ich eigentlich zu mir nehmen sollte. Ich soll Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett ist auch gut, wenn es nicht alles gesättigte Fettsäuren sind. Mhm. Woher, also abgesehen davon, dass Sie mir sagen, dass das ungesund ist, woher weiß ich das denn so genau?
Mhm. Also eine kleine Menge. Und früher gab es ja auch so kleine Chipstüten, als ich jung war, da gab es so ganz kleine Chipstüten, die waren so 10x10 Zentimeter.
Jetzt gibt's die mega Maxi.
Genau. So, das Problem ist dabei einfach die Menge. Mhm. Und wenn jetzt der eine oder andere Zuhörer sagt, ja, ich esse ja nichts davon. Ja, der durchschnittliche Bundesbürger ernährt sich zu 50% von hochverarbeiteten Produkten, die Jugend zu 60% und in Amerika sind es 75% der Jugendtendenz steigend. Das heißt, wir reden hier über relevante Mengen und deshalb ist es auch politisch brisant. Denn wenn sich die Bevölkerung mindestens zur Hälfte von so einem Schrott ernährt, dann hat das auch Auswirkungen.
Weil es dann nicht mehr genug vom Gesunden gibt, was
Richtig.
Man überhaupt essen kann,
genau.
weil ich schon satt bin vom Ungesunden.
So, oder auch nicht satt, weil nämlich Chips machen nicht satt. Mhm. Die Kombination von Kohlenhydraten und Fetten und Mini-Mini-Eiweiß, weil Eiweiß ist teuer. Eiweiß mischen die Hersteller ungern da rein, weil das kostet Geld, genauso wie Ballaststoffe. Das kommt nämlich aus echten Lebensmitteln. Mhm. Das heißt, diese hochverarbeiteten Lebensmittel enthalten eben wenig Eiweiß und wenig Ballaststoffe. So. Und dieser Mangel, der führt dazu, Ballaststoffe und Eiweiß sättigt. Und die Chips sind ein super Beispiel dafür. Da gibt's so ganz legendäre Rattenversuche, dass wenn ich die Kohlenhydrat-Fettmischung Ratten präsentiere, dann drehen die geradezu durch. Und das ist auch das, was alltäglich auf dem Sofa abends passiert. Da hast du eine Chipstüte weg.
Da drehen wir
weg.
Geradezu durch?
Ja, da drehen wir durch und ist die Chipstüte alle und man sagt sich, also oh, irgendwie ist mir jetzt übel.
Ja.
Ja, genau. Aber satt bin ich auch nicht. Nächste Tüte. Und das ist genau das Problem. viele Hersteller mischen auch noch Branchen, also markentypische Aromen da rein oder Geschmacksverstärker. Das machen besonders die Markenhersteller, weil sie nämlich den Kunden bei ihrem Produkt lassen wollen. Da muss ich sagen, sind manchmal sogar diese No-Name-Produkte, die die Supermärkte selber herstellen lassen, die sind manchmal besser, weil die verzichten sehr häufig auf Geschmacksverstärker oder Aromen, weil sie nämlich nicht die typische Marke repräsentieren. Ja? Wenn ich jetzt so einen Hersteller habe, dann erkenne ich den blind in der Verkostung an dem Kunstaroma. Das gilt auch für die hochverarbeiteten Schokoladenprodukte. Die sind auch mit Aromen versetzt. Da will ja der Hersteller, dass ich genau diese Marke mit dem M wiederkaufe. Und deshalb schmeckt Bio-Schokolade von verschiedenen Herstellern viel ähnlicher als jetzt, ich sag mal, die lila Schokolade mit der verglichen mit der aus Schweden. Ja? Die schmecken total unterschiedlich und es ist Aroma, Kunst. Ja?
Wir haben ja schon öfter den Begriff Nova-Klassen gehört und es gibt ja da unterschiedliche Klassen. Mhm. Es wäre ganz gut, wenn Sie uns das mal erklären, wie die eigentlich eingeteilt sind und was darunter jeweils fällt.
Richtig. Also wenn wir Nova Klasse 1, 2, 3, das sind die eher unbedenklichen, leicht verarbeiteten Klassen und erst ab einer höchst verarbeiteten Klasse zählt es als hochverarbeitet.
Was ist zum Beispiel Nova Klasse 1? Das ist das unverarbeitete Obst, Gemüse, Fleisch?
Ja ich würde Fleisch dann auch? Genau, Fleisch oder ich kann es auch kochen und alles ist gut. Ja, wenn wir jetzt Lebensmittel fermentieren, kommen wir dann auch schon in eine höhere Nova-Klasse, aber unterhalb von 4. Und es gibt eben auch Nova-Klassen. Fermentierte Lebensmittel sind gesund, sind gesünder als nicht fermentierte. Das ist auch alles gar kein Problem. Wenn wir also wissen wollen, ob eine Nova Klasse 2 oder 3 Lebensmittel gesund ist und wir sehen, es ist fermentiert, dann ist es auch gesund. Mhm. Ja? Aber kritisch wird es erst eigentlich ab Nova Klasse 4, weil nämlich wir dann den Bereich von fermentieren, von zubereiten, von kochen oder braten verlassen und dann sind wir im sicheren, krankmachenden Bereich. Das ist die Nova Klasse 4.
Ich würde es gerne noch ein bisschen konkreter haben. Was ist, also eins haben wir ja gesagt, was ist Klasse 2 und 3?
Also wenn wir jetzt Brot backen, sind wir je nachdem schon im Nova Klasse Bereich 2. Wenn wir aber weiterverarbeitete Kuchenprodukte oder so ein Croissant haben, dann durchstoßen wir da schon den Bereich in die Nova Klasse 4. Weil das Croissant eben sehr viele Elemente von ungesunden Bestandteilen hat. Man muss aber dazu sagen, wenn wir diese Nova Klasse 4 verbindlich auf allen Fertiglebensmitteln aufdrucken wollten, dann würde die Bundesregierung mit einer Prozesslawine überhäuft werden, weil dann kommen die Juristen der Hersteller und sagen, ja, aber hier, die Klassifikation der Nova-Klasse ist ja nicht 100% hieb- und stichfest. Mhm. Ja. Es ist eher so, dass der Verbraucher, wenn er das Produkt umdreht und sieht jede Menge Chemie, sieht dort eine Hochverarbeitung, sieht Proteinisolate und da ist unheimlich dran gebastelt worden, dann weiß er, das ist Nova Klasse 4. Leider ist es noch so, dass die Definition für Nova Klasse 4 juristisch schwierig abzugrenzen ist. Und genau das ist ja der Prozess, dem wir uns dann aussetzen müssten, nämlich dem Streit mit der Lebensmittelindustrie, weil die sagt, nein, das ist höchstens 3. Weil der Grenzbereich, der ist dann schwierig. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt Kekse habe, die hochverarbeitet sind und Nova Klasse 4 sind, kann ich die mit einigen Veränderungen wieder in die Nova Klasse 3 drücken.
Packe ich ganz viele Nüsse rein.
Ja, und mach weniger Chemie rein, kein Aroma und so. Und ich krieg das hin, wenn man das will. Man muss sagen, ich würde mir da auch von der Lebensmittelindustrie ein bisschen mehr, sag ich mal, Menschenliebe wünschen. Und weniger Profitorientierung. Was ich niemandem übel nehme, wir müssen alle Geld verdienen. Und wenn die Firma pleite ist, nützt sie uns auch
aber
nicht.
Aber es gibt ja so Bestrebungen. Also ein ganz bekanntes, da nenne ich jetzt einfach auch mal den Namen Froster, wirbt doch damit, dass sie keine Farbzusätze und keine chemischen Zusätze an ihre Tiefkühlgerichte machen. Und die sind ja auch nicht ganz billig. Trotzdem scheint der Markt ja zu funktionieren. Ja. Das kaufen ja viele Leute gerne.
Ja.
Froster, also Es ist ja nicht so, dass die Leute sich das nichts kosten lassen.
Richtig, Froster ist ein gutes Beispiel dafür. Kriegt auch immer wieder Lob von Foodwatch und von Ökotest und auch von mir. Das ist ein mutiger Unternehmer, der für mich vorbildlich ist in dem Bereich, der sagt, ich will die Menschen nicht schädigen. Ich möchte da nichts reinmachen, was ich nicht selber auch essen möchte. Mhm. Der Weg ist richtig. Ist vielleicht für die großen Massenhersteller schwierig, weil die haben ja jetzt über die Generationen ihre Kundschaft so rangezogen. So, und ich habe mit einem großen Milchproduktehersteller aus Bayern mal gesprochen. Also die haben ihren Mango-Lassi ein bisschen Zucker reduziert. Und das blieb im Regal stehen. Das ist das Problem. Jetzt haben wir Generationen von Verbrauchern auf süß getrimmt. Und jetzt ist das Zeug nicht mehr süß. Wir müssen das ganz langsam machen. Man muss da langsam aussteigen. Und das ist nicht unriskant. Also die haben sofort die Finger wieder von der Zuckerreduzierung gelassen. Ja? Also wir stehen da am Abgrund zusammen mit einer Industrie, die aktiv aussteigen muss. Aber ich finde, der Weg von Froster ist genau der richtige. Wenn ich vorne drauf schreibe, ohne Emulgatoren, ohne künstliche Aromen und das alles draufschreibe, das verstehen wir. Wir haben ja aus den Empfehlungen des Bürgerrats gemerkt, dass die Bürger sehr viel informierter sind. Wir sind nicht so doof, ja, wie die Politiker uns gern mal sehen. Das verstehen die Verbraucher sofort. Wenn man es ehrlich meint als Hersteller, dann klappt das auch. Aber wenn man halt Produkte herstellt, wie zum Beispiel ein Lachsersatz, das gibt es, habe ich gesehen mit meinen eigenen Augen, ein Lachsersatz aus billigem Fett, aus billigen Kohlenhydraten, mit Emulgatoren und Kleister, mit Salz, ohne Eiweiß, ja, dann muss man sich vorstellen, das ist Betrug am Kunden. Wenn ich Lachsersatz verkaufe, ohne Eiweiß, das ist eines der Hauptbestandteile, die der Kunde im Lachs erwarten darf. Für mich ist das Betrug und da stehe ich übrigens jetzt auch nicht mehr so alleine, weil auch Foodwatch und Ökotest sind auf diesen Zug aufgesprungen und kritisieren das jetzt auch und die sprechen auch hier von Verbrauchertäuschung. Und genau das ist es. Eigentlich muss man sagen, sind die Nova Klasse 4 Produkte, sämtlich Produkte der Verbrauchertäuschung. Es wird nämlich ein gehaltloses Lebensmittel mit viel Chemie so aufgepeppt, mit Schadsubstanzen bei der Produktion versetzt, dass es nicht mehr essbar ist.
Wenn ich jetzt zum Beispiel denke an Pasta, ich kaufe also Hartweizennudeln und ich kaufe eine fertige Soße.
Ja.
Pasta ist wahrscheinlich okay.
Ja.
Was ist das? Nova Klasse 2 oder 3?
Ja, genau, je nach Herstellung 2, 3, richtig. Ja.
Bei der Soße ist es schon wieder so ein bisschen anders, wenn ich so eine, was kauft man denn? Eine ordentliche Tomatensoße, eine fertige. Was würden Sie da sagen? Finger weg?
Also, wenn dort wirklich nur Tomaten gekocht wurden, ja, und man darauf verzichtet hat, Chemie reinzutun und man auch darauf verzichtet hat, es mit viel Salz voll zu ballern, dann sind wir noch im Bereich von Nova Klasse 2, 3.
Okay.
Wenn da aber schon wieder rumgepanscht wurde mit Geschmacksverstärkern und Emulgatoren, damit das alles so schön sämig ist, ja, dann ist es 4.
Also dann lieber die Finger davon und selber kochen.
Richtig.
Ja, letztlich dauert auch eine Tomatensauce jetzt nicht so viel länger, wenn ich die selber koche. Manchmal kann man sich das Leben natürlich auch mit so fertigen Gläsern vereinfachen.
Richtig, also es gibt ja hochwertige Tomatensugos, die unverfälscht sind und darauf sollte man
aber
sich denn.
Aber es hilft jetzt auch nicht, dass ich das einfach in Bio kaufe. Es kann auch in Bio eine Nova-Klasse sein, die nicht so günstig
also
ist.
Also mir sind da zum Beispiel die Brotaufstriche in Bio-Qualität ein Dorn im Auge, die natürlich auch auf dem Weltmarkt gucken, welches billige Öl tue ich da rein. Und dann nehmen die Palmfett. Ja? Und Palmfett ist nun wirklich das ungesündeste Fett überhaupt. Jetzt wird man sich da schon streiten können, weil da machen sie so 1-2% Oliven rein und dann 90% Palmfett. Im Bioprodukt, hier wird man wahrscheinlich sehr schwierig argumentieren können, dass das Nova Klasse 4 ist, ja, weil es nicht so hochgradig verarbeitet ist. Bleibt aber trotzdem, dass es ungesund ist.
Und nur bei Bio, bei dem Label Bio denkt man natürlich schon wieder, potenziell tut man sich was Gutes.
Ja,
tut man aber nicht automatisch.
Tut man nicht automatisch. Auch Biohersteller können künstliche Phosphate in ihre Produkte reinmischen. Nicht so viel und nicht in so einer hohen Konzentration, aber sie dürfen es auch. Mhm. Das heißt, auch bei Biohersteller muss man sehr genau darauf achten, was tun die da rein. Dann reden wir eher nicht so über Nova Klasse 4, aber über Chemie. Und das ist es eben genau das, wo ich sagen würde, wenn wir uns dann wahrscheinlich mit den Juristen und den Herstellern streiten über die Nova Klasse 4, wenn man sein Produkt als Nova Klasse 1, 2 oder 3 klassifizieren kann als Hersteller, bitte macht es doch drauf, dann wissen wir, das ist okay. Mhm. Und wenn wir uns da nicht so richtig drauf einigen können, wo die Grenze, die scharfe Grenze zwischen Nova Klasse 4 und 3 verläuft, dann bitte, liebe Hersteller, schreibt doch einfach drauf, was ihr da reinmacht oder was ihr nicht reinmacht, denn dann kriegt ihr damit nämlich ganz neue Kunden, die Leute werden immer wacher und irgendwann werden die Hersteller Probleme bekommen, die sich auch zu sehr auf Chemie verlassen hat.
Gibt es denn überhaupt irgendwelche gesunden, hochverarbeiteten Lebensmittel?
Aus der Nova Klasse 4 nicht.
Nicht?
Gibt es nicht, nein.
Okay.
Da also gibt es, nein.
Das kann ich zwar mal essen, aber in dem Bewusstsein, dass es mir, ja, dass es nicht gesund ist.
Ja, wobei man dazu sagen muss, ein Fertiggericht am Tag ist, wenn ich jeden Tag ein Fertiggericht am Tag esse, dann ist es statistisch für mich schon lebensverkürzend oder fördert auch die Krebswahrscheinlichkeit. Also
deshalb gibt es bei mir Chips immer nur zu besonderen Gelegenheiten. Aber ich kann tatsächlich nicht ganz drauf verzichten. Wenn die irgendwo stehen, auch bei irgendwelchen Feiern oder so, solange es keine Tomaten, Paprika-Chips sind, sind die für mich wie magisch, ziehen sie mich an.
Also man kann die auch selber machen. Also zum Beispiel habe ich ein ganz tolles Rezept gestern bei der Vorbereitung in den meinen 80 besten Rezepten gesehen, wo man Linsen-Chips macht, total lecker und die dann selber auch, also vielleicht sollten wir auch mal darüber nochmal reden, dass man sowas auch wirklich toll selber machen kann und selber würzen kann und dann hat man auch die Salzmenge in der Hand.
Also Linsen-Chips finde ich auch lecker, aber als ich mir die Zusammensetzung angeguckt habe, habe ich gesehen, die tun sich nicht so viel gegenüber den, auch die sind hochverarbeitet.
So ist es, genau. Weil und, wenn man die selber, man muss die selber machen.
Ja, ja,
das ist Problem ist, in den Fertigungsstraßen, da basteln die nicht mit 150 Grad rum, ja? Sondern, das geht richtig zack und die werden hoch geröstet und dabei entsteht eben Acrylamid. Mhm. Das ist eben auch das Problem. Zeit ist Geld.
Ja.
Und ich kann hier nicht liebevoll die Chips in Kessel rösten, wie es in der Werbung so dargestellt wird. Das geht zack, zack, zack.
Und wie wir ja bei Tarek Rose, unserem Hamburger Koch, gelernt haben, man braucht in der Küche Geduld, man soll sich Zeit nehmen. Das kann was Kontemplatives sein. Also es darf nicht immer nur hektisch sein. Also wir reden noch mal über die Chips bei nächster
Gelegenheit. Ja, genau, das müssen wir nochmal aufgreifen. Ja.
Genau. Für wen sind denn so hochverarbeitete Lebensmittel besonders schädlich?
Es gibt Menschen, die eine hochgradige Empfindlichkeit haben, bestimmte Krankheiten zu entwickeln. Mhm. Wenn ich aus einer Familie kommen würde, in der man Autoimmunerkrankungen hat oder die Neigung dazu hat, oder ich eine Autoimmunerkrankung hat, Finger weg. Weil die sind tatsächlich dann krankheitsverschlimmernd. Wir haben das manchmal so, dass wir Menschen mit einer autoimmunen Darmentzündung haben und die sind dann im Burger-Schnellrestaurant gewesen mit dem großen M und kommen nach Hause und haben im Verlauf der nächsten Stunden dann Darmbluten, also richtig Schubaktivierung. Mhm. Es ist halt so, dass die Chemie, die Zusammensetzung, aber auch der Darmflora dann schadet. Was da genau alles passiert, wir wissen es nicht. Es gibt empfindliche Menschen. Menschen mit Übergewicht sollten auch die Finger davon lassen, weil nämlich Geschmacksverstärker, künstliche Aromen stellen für uns Menschen einen so übernatürlichen Essreiz dar. Ja? Die haben das tatsächlich in der Hand mit Kunstaromen, bei uns einen solchen Essreiz auszulösen, dass wir einfach gar nicht können, als nochmal in die Tüte zu greifen. Das ist sozusagen so übernatürlich, dass wir gar nicht anders können. Und deshalb auch nochmal, das wird auch in der Diskussion immer gar nicht ganz klar. Die Politik schiebt immer dem Dicken, dem, der sich falsch ernährt hat, die Schuld in die Schuhe, sei selber schuld, wenn sie dich mal ein bisschen zusammenreißen können. Ne? Nein, das ist gar nicht so. Wir haben alle unsere Probleme damit. Und der eine wird halt dick und der andere wird sehr dick und der andere wird krank und der andere stirbt eher dran. Es ist die ernährungsfeindliche Umgebung. Wir sind nichts weiter als Säugetiere, deren Essregulation, und das ist ganz wichtig, von diesen übernatürlichen Essanreizen ausgetrickst wird. Ja? Mit anderen Worten, die Lebensmittelchemie, die weiß ganz genau, welche Schranken sie bei uns durchbrechen. Und deshalb ist es so gemein, dann mit dem Finger auf die gestrauchelt sind, zu zeigen, das sind die Hochempfindlichen, die bleiben auf der Strecke, aber die sind nicht selber schuld. weil sie einfach sich nicht beherrschen können. Das ist alles Quatsch. Das ist ein Märchen, das den Politikern in die Hände spielt und was aber so auch noch nicht verstanden wird. Wir brauchen tatsächlich den Aufstand. Das sind geschädigte Menschen und dieses Bewusstsein müssen wir klarer machen. Und das hängt mit diesen Produkten zusammen und der gestörten Esssteuerung.
Aber wenn Sie sagen, man ist nicht selber schuld, wie entgehe ich denn dann dieser Falle?
Mhm.
Also es gibt ja Leute, die greifen nie zu Chips, die greifen nie zu Süßigkeiten, weil sie sagen, ich brauche das nicht. Sind die anders geboren? Sind die anders zusammengesetzt? Oder wie kann ich aus dieser Falle raus?
Ja, also wenn man gewohnt ist, natürliche Lebensmittel zu essen und kommt aus so einem Haushalt, wo man diesen echten Geschmack auch noch kennt, wo man merkt, dass so ein Gummibärchen ja gar nicht nach was Natürlichem schmeckt, sondern es ist ein Gummibärchen-Aroma da drin.
Es gibt jetzt auch echten Fruchtsaft.
Gibt es auch. Gummibärchen. Gibt es auch. Gibt's, aber wie schmecken die im Vergleich zu den Kunstgummibärchen?
Ja, gut.
Werden die genauso gekauft?
Das weiß ich
nicht.
Nein,
die werden nicht genauso gekauft. Genau. Ja, ich weiß. Es gibt immer mehr auch solcher Produkte, das stimmt. Aber mit Chemie kriegen wir unser Geschmacksempfinden halt eher dazu nochmal zuzugreifen. Aber man muss sagen, wenn man immer schon sich mit natürlichen Lebensmitteln ernährt hat, dann ist man darauf auch geprägt und isst das auch gerne. Andersrum, wenn ich jetzt viel von diesem hochverarbeiteten Junkfood esse, können wir feststellen, dass es zu Gehirnveränderungen kommt, die dann dazu führen, dass ich davon mehr will.
Mhm.
Und das passiert schon nach wenigen Tagen, nach ein, zwei Wochen, kommt es zu diesem Rausch nach mehr Junkfood und man muss dann aktiv aussteigen. Das werden viele erleben, die sich mal so ein paar Cheat Days hintereinander ernährt haben und merken, oh, jetzt will ich aufhören, ich will aussteigen aus der Szene und dann fällt das schwer. Ja, dann muss man sozusagen diese Drogen aus dem Hause verbannen, die Gummibärchen, die Billigschokolade, der ganze Kram muss weg, der darf nicht da sein. Und dann komme ich davon raus. Und nach ein paar Tagen derart Süßigkeiten gefastet, hat man das Gefühl, raus zu sein. Und das ist auch so. Es kommt dann wieder zur Restaurierung dieser Gehirnstrukturen und dann sind wir weniger darauf angefixt. Mhm. Und Menschen, die das ohnehin nicht so viel essen, ja, die sind da gefeiter. Mhm. Das ist ganz wichtig. Man darf nicht erst in so einen Schlendrian reinkommen.
Oder wenn man drin ist, muss man sich das wirklich richtig, richtig vornehmen.
Mhm.
Also dann ist es wirklich wie so ein bisschen Entzug.
Ja, genau, dann ist es ein bisschen
man
Entzug.
Man kann das schon schaffen, aber es aber ist
ja.
mühsam.
Ja, ja.
Und man muss auch viele Gelegenheiten wirklich so abwehren.
Bitte
und,
nicht, genau.
Ja.
Also im Flugzeug, ne, diese Billigschokolade,
überall
die da verteilt
wird. Überall
wird
man verlockt.
Ja. Ja,
also
genau.
Ich finde, im Frühling fällt es einem ein bisschen leichter, diesen Verlockungen zu widerstehen, weil es nicht ganz so viele sind, weil jetzt auch das ganze frische Gemüse kommt dann. Aber also ich bin froh, so vor Weihnachten und so weiter, das ist ja wirklich eine verführerische Zeit, wo überall an jeder Ecke steht irgendwas und jeder bietet einem was Süßes an.
Also mein Weihnachtslager ist immer noch voll. Das sind ja auch gut gemeinte Geschenke mit hochwertiger Schokolade. Das Problem ist, dass ich eben auch nur so ein Homo Sapiens-Tier bin, das dann da in dieses Regal guckt und denkt, huch, aber ich weiß ganz genau, was es mit mir macht. Deshalb vorsichtig dosiert. Ich weiß jetzt, Marzipan wird auch noch schlecht und verliert seinen Geschmack. Deshalb verschwindet das sozusagen als erstes aus dem Regal. Ich esse es halt wahnsinnig gern. Aber da muss ich schon aufpassen, dass ich gerade in der Zeit nach Weihnachten, wo man doch mal ein bisschen mehr genascht hat, das Gefühl habe, oh ja, geht doch.
Mhm.
Mir bekommt das nicht. Ich weiß das. Ich kriege davon Bauchschmerzen. Und ich spüre dann plötzlich auch diesen Wunsch auf, ach, auch die kann man ja auch aufessen, diese Packung. Ne? Diese werden ja eh auch dann hart, diese schönen Marzipan-Dinger. Aber das ist ganz wichtig, dass man sich überlegt, was mache ich denn statt? Also in der Ernährungsmedizin haben wir sehr viele Anstattmodelle. Wenn ich sozusagen ein Suchtkonstrukt habe und ich esse hier viel hochverarbeitete Lebensmittel, muss ich mir überlegen, was mache ich denn stattdessen? Mir etwas wegzunehmen als Homo sapiens, das funktioniert gar nicht.
Was mache ich denn stattdessen?
Ja, genau. Also nur eine Verbotsliste über den Tisch zu reichen, das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Ja, man muss Genuss anbieten stattdessen und muss sich überlegen, also wenn ich da jetzt so einen Hunger habe auf Süßigkeiten, wie komme ich da raus? Ja, und Süßigkeiten machen schlapp und müde und erzeugen den Wunsch nach mehr. Wenn ich aber immer schön frisches, tolles Gemüse dabei habe, oder ich kann auch, wenn ich zum Beispiel zu wenig Eiweiß gegessen habe, einfach mal ein bisschen Käse essen. Mhm. Käse macht satt und der Wunsch nach diesen Süßigkeiten wird dann gering. Oder ich habe eine Variation von Nüssen immer da, die dann für den Notfall da bereitstehen. Und wichtig ist auch immer, auf seinen Flüssigkeitshaushalt zu achten. Also habe ich genug getrunken oder trinke ich jetzt einfach nochmal einen halben Liter schönen Tee? Und dann wird man feststellen, oh, es war Durst. Mhm. Ja? Also da muss man ein bisschen in sich reinhören und immer auch sich sagen, dieser Nova Klasse 4 Süßigkeiten-Kram, und das ist alles Nova Klasse 4, ja, fast alles. Es gibt manchmal so ein paar Nomenem-Hersteller, da ist dann nur Zucker und Schokolade drin, dann geht es, da ist keine Chemie drin und keine Farbstoffe. Das muss man schon fast ein bisschen differenzieren. Aber das meiste dieses Süßkrams ist Nova Klasse 4 und es tut uns nicht gut. Es macht uns krank, lässt uns kürzer leben und macht uns weniger fit. So, das muss man sich einfach auch klar machen. Das kriege ich ja noch on top da drauf. Und dann fällt es mir leichter, die anstatt Lebensmittel zu essen und sich einfach zu überlegen, was sind denn meine Lieblingsfrüchte? Die muss ich zu Hause haben. Mhm. Ja? Sind es Bananen? Ist es meine Lieblingsapfelsorte? Sind es Apfelsinen? Was auch immer. Also da muss man ein Repertoire haben, wo ich hingreifen kann, um es auch zu essen. Und vor allen Dingen zu den Hauptmahlzeiten ausreichend Eiweiß essen. Und dann bin ich danach pappsatt. Und wer pappsatt ist, der will auch nichts Süßes essen.
Das war sehr interessant und ja, wir hoffen jetzt alle, dass wir es ein bisschen besser machen. Damit gehe ich jeden Tag nach Hause, wenn wir hier im Podcaststudio sitzen und will Dinge besser machen. Und in vielen Punkten gelingt es mir und in anderen übe ich halt, so wie ihr wahrscheinlich auch. Aber ich kriege so viel nette Post von Leuten, die sagen, ja, mir ist schon, jedes Mal lerne ich was dazu und es gelingt immer ein Stück besser. Und perfekt wollen wir ja nicht sein.
Genau, das ist der Punkt tatsächlich. Und das beschreiben Sie nochmal genau richtig. Die kleinen Schritte sind das. Das, was wir wollen, ist, wir wollen kleine Anstöße geben. Und wenn der ein oder andere Zuhörer sagt, ach, das wusste ich nicht, dann ändere ich das jetzt mal. Das tut ja gar nicht weh. Und genau das ist der Punkt. Diese kleinen Veränderungen und vielleicht vor dem Hintergrund auch nochmal, wenn man, und das höre ich häufig, wenn die Leute kommen ja zu mir auch in die Praxis ins Medikum Hamburg und sagen, nö, also an Essen kann es nicht liegen, ne? Ich ernähre mich gesund, ja. Und dann denke ich immer so, ja, also, ja, sag jetzt nichts, ne? Dann machen wir erstmal die Analyse und dann ist es wirklich haarsträubend, ja. Und die Selbsteinschätzung, ich ernähre mich gesund, Herr Doktor, und die Realität, das klafft so. In 90% der Fälle klafft das ganz erheblich. Und ich kann nur wirklich jedem nochmal auffordern zu sagen, Leute, wenn ihr nicht euch zur Hälfte von hochverarbeiteten Produkten ernährt, dann seid ihr gut. Aber ich glaube es einfach nicht. Ja? Mhm. Weil es gibt sicherlich welche, die sich zu 90% davon ernähren und manche nur zu 30, 40. Aber ehrlich gesagt, diese 30, 40 sind auch schon zu viel. Mhm. Und mein Tipp nochmal, analysiert mal oder überlegt euch, was ihr da kauft. Dreht es mal um oder macht mal den Check mit der MyFoodDoctor-App und schaut mal, liege ich denn in den Bereichen, die ich essen sollte, im grünen Bereich? Wie sieht's mit dem Gemüse aus? Wie sieht's mit dem Zuckergehalt aus? Und ganz typisch, wenn ich diese hochverarbeiteten Produkte esse, dann schieße ich auf den 3-, 4-, 5-fach erlaubten Zucker Gehalt des Essens am Tag und das analysiert die MyFoodDoctor-App gnadenlos und analysiert auch Snacking und gibt auch Tipps, wie man davon runterkommt. Weil, und das ist Nummer eins, wir geben zwar kleine Hinweise, aber die meisten brauchen mehr Hinweise und mehr Unterstützung und deshalb auch nochmal mein Rat, wenn ihr es nicht alleine schafft, nicht rumdoktern und denkt, ihr seid Idioten und schafft es nicht. Man kann auch tatsächlich professionelle Hilfe bekommen in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin. Das zahlt auch die Kasse, nutzt das auch. Ah, eins muss ich noch sagen.
Ja.
Das schlimmste hochverarbeitete Lebensmittel.
Ja.
Kennen Sie das?
Nein, aber gut, dass Sie es mir vorschlagen. Ich hätte Sie noch gefragt. Ja.
Also da streiten sich so mehrere. Aber okay. Die Limonade und die Energydrinks gehören eindeutig dazu. Ja, weil die einen nachgewiesenen Schadnutzen haben, wenn ich täglich ein Energy-Drink trinke, dann habe ich ein erhöhtes Risiko für Fettleber und Leberkrebs und viele andere Sachen auch noch. Und das ist wirklich der größte Fluch und das setzt unserer Jugend so zu, das macht sie krank und das bringt Steigerungsraten von 5% Typ 2 Diabetes bei der Jugend. Und das wird unsere Volkswirtschaft, meine Prognose, das hat überhaupt noch gar keiner auf der Liste, das wird unsere Volkswirtschaft ruinieren und wir werden es an die Weltspitze nicht mehr schaffen, wenn wir uns nicht gesund ernähren und wenn wir nicht Chancengleichheit beim Essen bekommen für alle Kinder in Deutschland, weil nur ein Beispiel, wir haben durch diese hochverarbeiteten Lebensmittel in der Jugend schon bei 60% einen Jodmangel und man muss wissen, dass Jod für die Hirnentwicklung wichtig ist. Wir haben einen eklatanten Mangel an durch die hochverarbeiteten Produkte von Omega-3-Fettsäuren, weil die sind teuer, die machen die da nicht rein. Ja? Dann haben wir einen Ballaststoffmangel und wir haben ganz neue Daten, wir haben einen Magnesiummangel, besonders bei Mädchen, weil hochverarbeitete Produkte sind arm an Körnern und Nüssen, klar. Und dieser Magnesiummangel, der schadet den Menschen im Immunsystem, in der Insulinwirkung und sogar in der Empathie. Und das sind nur ein paar Auswirkungen von diesen hochverarbeiteten Produkten. Wenn Schwangere das essen, wird es noch viel schlimmer, weil die Kinder entwickeln sich neurologisch nicht normal und bleiben zu klein.
Wenn wir nicht schon so viele Folgen zusammen gemacht hätten und ihr liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht schon so uns zugehört hätte zu viel, dann könnten wir jetzt ganz schön verzagt sein. Das sind wir aber nicht, weil wir ja jedes Mal ein bisschen schlauer werden. Und deshalb gehe ich jetzt doch einigermaßen beruhigt aus diesem Gespräch über zu unserem heutigen Ernährungsmythos.
Der Ernährungsmythos.
Ja. Und zwar, Pilze darf man nicht aufwärmen, habe ich als Kind und junge Frau gelernt. Stimmt das?
Ja, das kommt noch aus der Zeit, als wir keinen Kühlschrank hatten. Ne?
Wir eigentlich in meiner Kindheit. Aber
das war ja dann so die erste. Ja. Meine Mutter gehörte ja zu denen, die dann, also da hatte man schon ein paar Jahre einen Kühlschrank. Aber ich bin in den 60er Jahren groß geworden. So lang war der Kühlschrank noch nicht selbstverständlich überall. Man ist dann tickig zum Milch holen gegangen. Ja, und Butter wird man dann verbraucht. Im Sommer wurde es schwierig, aber damals waren die Sommer ja noch richtig kalt in Norddeutschland. So, aber tatsächlich ist es so, der Zersetzungsprozess, bakterielle Besiedelung geht da relativ zügig los. Deshalb der Tipp bei Pilzgerichten, besonders wenn sie aus dem Freiland kommen, rasch runterkühlen, kann man nochmal aufwärmen, aber ich würde es dann auch nicht übertreiben.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Wir haben auch wieder Hörerinnenfragen. Heute haben uns zwei Frauen geschrieben und wir haben deshalb heute nur zwei Frauen oder Anfragen, weil das jeweils mehrere Fragen sind. Dann fangen wir an mit Mika. Die hat uns gleich 5 Fragen geschickt, aber alle irgendwie interessant und ich glaube für viele Leute interessant. Mika ist 41, 1,65 groß, wiegt 69 Kilo. Hat ihre Ernährung seit ein paar Monaten komplett umgestellt, isst keine Fertigprodukte mehr, sehr löblich, 500 Gramm Gemüse pro Tag und genug Ballaststoffe und Eiweiß. Sie hat 7 Kilo verloren dadurch und alle ihre Krankheiten haben sich um ein Vielfaches verbessert. Und jetzt Ihre Fragen.
Da muss ich nochmal, ich lese ja hier mit die Frage, in Klammern, das lässt die Journalistin Elisabeth Jessen mal raus, um Zeit zu sparen. Ich weiß, die beschneidet mich hier immer, aber muss man sagen, ihre Krankheiten, und das sind Hammerkrankheiten, ja, sie hatten Lupus erythematosus, das ist eine mordsgefährliche Autoimmunerkrankung, die in der Lage ist, das Leben stark zu verkürzen, Akne und Depressionen. Alle drei sind entzündliche Erkrankungen, wenn man da jetzt mal so eine Klammer drum ziehen sollte. Und muss man sagen, Menschen, die an einem Lupus erythematosus leiden, Hut ab, das ist eine Erkrankung, die man mit einer Immunsuppression behandeln muss, damit der Körper sich nicht selber zerstört. Mhm. Und wenn sie sagt, dass sie ruckzuck 7 Kilo verloren hat und der Lupus auch besser geworden, zusammen mit der Depression und der Akne, dann muss ich da nochmal ein Ausführungszeichen hintersetzen. Auch vor dem Hintergrund, dass sich immer wieder Rheumatologen bei uns melden, die sagen, was erzählt der Riedel da für ein Kram? Rheumatische Erkrankungen kann man mit Ernährung nicht bessern. Man kann. Und solche Mails kriege ich eben auch häufiger. Ich setze hier extra nochmal ein Ausrufungszeichen dahinter, weil das eine schwere Erkrankung ist. Und ich muss sagen, danke. Ja, und das ist auch ein toller Anreiz für andere zu sagen, ich mach's auch, ja. Toll. Also Entschuldigung, aber okay, jetzt habe ich hier unterbrochen.
Ich hab das unterschlagen, ja. Aber so ein bisschen.
Also für mich als Arzt war das jetzt immer total wichtig.
Das ist auch völlig in Ordnung. Der Lupus käme an späterer Stelle, aber jetzt ist es ja schon mal eingeführt. Die erste Frage ist: In einem Rezept für Hirsebratlinge soll Vollkornpaniermehl verwendet werden. Und Mika möchte wissen, ist Dinkelpaniermehl hier das Richtige? Dinkel-Vollkornpaniermehl finde ich nirgendwo.
Ja, schwierig, ne?
Was macht man denn da?
Bei den Mehlen ist es so, dass da geht man nach den Typen, ne? Mhm. Also Vollkornmehl mit der Type 1050 hat einen besseren Nährstoffgehalt eben als ein Weizenmehl, was hoch fein gemahlen ist, 405. Und deshalb würde ich sagen, eher also zu den ballaststoffreichen Mehlen greifen, egal welche, ja. Und Nachteil hat auch noch diese Hochvermahlung, hat noch den Nachteil, dass das bei uns schneller ins Blut übergeht. Und also je schneller ein Essen ins Blut übergeht, desto mehr Insulin muss ausgeschüttet werden, um diesen Zucker wieder runterzuholen. Und da gehen wir schon davon aus, dass das auch eher einen dickmachenden Effekt hat. Das heißt, je langsamer und diese Blutzuckerkurve ansteigt, desto besser, desto weniger dickmachend. Und deshalb, ja, also.
Aber bei Paniermehl im Zweifel selber mahlen?
Ja,
das könnte man machen. Also ein Vollkornbrot und dann einfach reiben, dann hätte ich ein Vollkornpaniermehl.
Experimentieren. Ne? Man kann aber auch zum Beispiel Panade mit Haferflocken machen, anreichern.
Stimmt, ja.
Also da kann man sehr viel, man kann auch ein bisschen Ei mit darunter mischen, dann ist der Eiweißgehalt noch ein bisschen größer. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ne?
Zweite Frage, ist es wirklich so wichtig, bei einem Lupus auf Eier zu verzichten?
Ja. Ich würde sagen, ja, wir sind ja so weg von Eierverzicht, aber bei entzündlichen Erkrankungen muss man sagen, tierische Lebensmittel runterfahren, soweit es geht.
Also auch Eier.
Also Fleisch, auch Eier möglichst zu verzichten. Man kann mal ein Ei essen, aber die Lupus ist halt doch eine so gravierende Erkrankung, dass ich damit sehr vorsichtig wäre.
Mhm. Dritte Frage, was halten Sie von den Backmischungen von Baukhof? Baukhof ist auch, glaube ich, so eine große Firma, die viel so Backmischungen und Müsli und so weiter verkauft. Und sie schreibt hier, ich esse am liebsten die schnellen Brötchen Hafer, aber sie hat sich die Zutatenliste angeguckt und da ist auch ganz schön viel drin.
Richtig.
Und jetzt ist sie unsicher.
Ja.
Also, was meinen Sie?
Es verkaufen sich solche Backmischungen immer besser, wenn ich mit dem Salzgehalt ein bisschen asig rangehe. Ja? Mhm. Hier ist teilweise ein bisschen viel Salz drin. Der Ballaststoffgehalt könnte höher sein. Und wenn ich schon mal selber backe, dann bitte nicht eine Backmischung, die mir viel Salz liefert und einen relativ geringen Ballaststoffanteil hat. Es gibt auch Backmischungen mit Chiasamen, mit Sonnenblumensamen, auch mit Leinsamen oder Nüssen. Ich würde dann raten, da eher selber was zu machen. Wir haben ganz tolle Empfehlungen auch im...
Stimmt, wir haben auch schon ein paar Mal Brote empfohlen und Rezepte dafür, die einfach nur aus gesunden Körnern bestehen.
Ja.
Und das dann muss es nicht unbedingt eine Backmischung sein.
Dann
kann man sich selber machen.
Richtig, dann ist es mega, mega, mega gesund. Viel gesünder als so eine Backmischung.
Vierte Frage, kann ich abgelaufene Hülsenfrüchte, zum Beispiel Kichererbsen, noch nutzen? Also sie hat offenbar welche aus 2018 und es geht nicht die um aus dem Glas, sondern um die wirklich getrockneten aus der Tüte.
Ja, schwierig. Tatsächlich, wenn sie aus dem Glas wären, dann wäre die Sache schon klar. Also alles, was feucht ist und gerade Konserven, Vorsicht. Wenn die so lange abgelaufen sind, dann kann es auch zu Vermehrung von unter Luftabschluss von Bakterien führen, die Botulismusvergiftung verursachen.
Bei den Eingeweichten,
genau.
Aber
hier sind es aber trockene.
Ja.
Also bis zum Jahr, würde ich sagen, kann man das noch machen. Danach würde ich es tatsächlich auch wegtun. Man findet immer wieder sowas hinten im Regal, ne?
Ja, aber ich hätte auch irgendwie kein Problem damit gehabt, welche von 2018 zu kochen, weil ich gedacht hätte, die sind eh trocken, was soll da passieren?
Ja, im Prinzip wird es wahrscheinlich auch gehen, weil wenn ich das jetzt offen so empfehle, dann kriege ich Zuschriften. Wahrscheinlich würde ich, wenn ich jetzt nichts anderes hätte und ich will jetzt Linsen machen oder Kichererbsen, dann würde ich es wahrscheinlich auch machen. Aber ach, also aber bei 2018, das sind 6 Jahre jetzt.
Ah, stimmt.
Ach, also ja, okay. es wird dann auch ranzig und auch ja, wenn es trocken ist, ich 1-2 Jahre würde ich nicht machen. Ja. Ich bin auch eher der sparsame Typ. Es fällt mir so schwer, was wegzuschmeißen.
Ich schmeiß nur noch Dinge weg, von denen Sie gesagt haben, man soll sie nicht benutzen. Also das sind Nova Klasse 4 Produkte, zum Beispiel so Pfannkuchen-Mischungen, wo man nur noch Milch reintut.
Oh je, sowas gab's.
Ja, sowas gab's in meinem Haushalt. Aber das ist natürlich jetzt auch alles 5, 6, 7 Jahre abgelaufen.
Ja, das ist ja eine Wonne, das wegzuschmeißen. Ja,
ja, und dann tut's mir zwar leid, dass ich es mal gekauft habe, aber das kommt nicht mehr.
Wie konnte das passieren?
Ja, ich war nicht immer so informiert.
Pfannkuchen aus der Spritze. So.
Nein, das rührt man
zum Rühren. Ja.
Und dann schüttelt man das. Ja. Sehr einfach, wenn es schnell gehen muss. Ja. Aber inzwischen habe ich gelernt, dass wenn ich Pfannkuchenteig selber anrühre, geht es genauso schnell oder fast genauso schnell.
Ja.
Und die gibt es auch selten, aber hin und wieder gibt es sie doch. Gut. Okay. Frage 5, was muss ich bei Rapsöl beachten? Ich meine mich zu erinnern, dass in einem Podcast mal gesagt wurde, dass es nicht raffiniert sein soll, aber Mika findet die Stelle nicht. Ich erinnere mich auch nicht mehr ganz genau. Deswegen, was muss ich bei Rapsöl beachten?
Bei Rapsöl ist es so, dass bei raffiniertes Rapsöl nehme ich zum Braten, weil das dann eine höhere Hitzestabilität hat. Das ist total wichtig. Und ansonsten nicht raffiniertes Rapsöl, da wo das nicht so erhitzt wird.
Okay. Dann kommen wir jetzt zu Bettina. Bettina ist 38 Jahre alt, im oberen Bereich normalgewichtig und sie sagt, ich versuche mit einer Ernährungsumstellung ein Lipödem und eine Depression zu verbessern und experimentiere noch mit Freude mit der MyFoodDoctor-App. Sie ist jetzt durch die Beschäftigung mit Ernährungsmedizin auf die antientzündliche Ernährung gekommen und hat den Zucker schon deutlich reduziert, hat ihr Gefäßchirurg auch empfohlen und verzichtet auch auf Snacks und arbeitet im Schichtdienst, da fällt das immer nicht so ganz einfach. Und jetzt ist sie irgendwie auf das Medikament Metformin gestoßen, hat sie drüber gelesen und auch über die angeblich verjüngende Wirkung von Metformin. Sie arbeitet selber im Gesundheitswesen und kennt viele Diabetespatienten, die diesen Blutzuckersenker nehmen und würde jetzt gerne wissen, auf welchen Wirkmechanismus bezieht sich diese Wunderwirkung von Metformin, also Wunderwirkung in Anführungszeichen, und würde eine Regulierung durch die Ernährung nicht die gleichen Ergebnisse liefern?
Also, gute Frage. Ich freue mich über diese Frage aus mehreren Gründen. Also auch, weil der Gefäßchirurg in die Reduktion von Zucker empfohlen hat. Also da toll. Das kommt auch in der Chirurgie sogar an. Das finde ich ganz toll. Bei halt Lipödem und Depressionen macht es auch Sinn, seine Ernährung mit der MyFoodDoctor-App zu verbessern. Das ist der richtige Ansatz. Jetzt zu Metformin. Metformin ist ein Diabetes-Medikament. Das ist das älteste, das wir überhaupt kennen. Das ist an die 100 Jahre alt. Und das Witzige ist, man wusste lange nicht, wie das funktioniert. Ja, es senkt den Blutzucker. Kein Mensch wusste genau, wie es richtig funktioniert. Wir wissen das jetzt. Und es kommt immer mehr raus. Also wir wissen beispielsweise, dass Metformin die Wahrscheinlichkeit für Darmkrebs reduziert. Es senkt nicht nur den Blutzucker. Und das Metformin wird von den Darmbakterien aufgegessen. Und die Darmbakterien produzieren dann die Substanz, die bei uns im Blut den Blutzucker senkt. Und das ist nochmal ein super Hinweis nochmal auf die Bedeutung der Darmflora. Metformin verbessert die Darmflora und Metformin wirkt in Zusammenarbeit mit den Darmbakterien. Das ist ganz toll, das wissen wir noch gar nicht so lange, ist ein paar Jahre alt. Jetzt weiß man sogar auch, dass Metformin dazu führt, dass die Telomere, das sind die Anhängsel an der Erbsubstanz, die werden, wenn wir älter werden, immer kürzer. Und irgendwann sind die dann weg und dann sterben wir. Und je langsamer sich diese Telomere dort verkürzen, desto langsamer altern wir und desto längeres Leben haben wir noch nach. Offenbar scheint das Metformin da eine positive Wirkung zu haben. Und jetzt aber die Frage, soll ich Metformin deshalb nehmen? Ich sag meinen Patienten, die Metformin nehmen wegen des Typ-2-Diabetes, denen sage ich, das ist toll, dass du das nehmen darfst. Und es fällt mir schwer, es dir abzusetzen, wenn du eine sehr gute Ernährung hast und der Blutzucker im Normalbereich ist. Ich lasse es immer noch ein bisschen weiterlaufen in Minidosis, weil es einfach positive Nebeneffekte hat. Ja, aber ein Nicht-Diabetiker sollte es nicht nehmen. Dafür gibt es keinen Hinweis. Finger weg von Medikamenten für den Einsatz der Verlangsamung des Alterns. Das schaffen wir durch Sport und richtige Ernährung auch. Und das ist nämlich die Antwort auf die Frage, würde eine Regulierung durch Ernährung nicht die gleichen Ergebnisse liefern? Die Antwort ist nein, viel bessere. Metformin ist nur eine kleine Hilfe dabei.
Gut, wunderbar, herzlichen Dank. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir doch wieder ein bisschen zur Aufklärung beigetragen heute, oder?
Ja,
und
ich hoffe.
Und ich gehe auch wieder schlauer nach Hause. Das finde ich immer schön. Das finde ich ohnehin sehr schön an meiner Arbeit, dass man als Journalist eigentlich immer klüger nach Hause geht, weil man jeden Tag sich mit Themen beschäftigt, die einen weiterbringen.
Und
man
geht erfährt das? Immer ja, was. Ja, noch schlauer nach jetzt wirklich wie viel, über 40 Podcasts zusammen?
Ich glaube, ja, ich lerne jedes dazu, ja? Mal was ja. dazu und das kriege ich auch von ganz vielen aus unserer Podcast-Community gespiegelt, die schreiben, dass sie jedes Mal was mitnehmen.
Toll,
das ist toll, oder?
Das freut mich, das ist für mich ja ein Anreiz. Es
das freut
kostet
uns.
Ja immer doch ein bisschen Energie, so einen Podcast zu machen und
ja.
ich bin hinterher immer ein bisschen ausgelaugt, aber weil ich mich da auch einfach so reinhänge, ja. ne? Weil es ist mir ein Anliegen, ja, es ist ein Herzensanliegen, weil auch immer deutlich wird, dass wir in der Gesellschaft noch ordentliche Schritte nach vorne müssen, bis es besser wird.
Das Rezept, verordnet von Dr. Riedel.
Aber ich habe auch noch ein Gericht mit, ein Gericht, das Ihnen, Sie sagen immer, ja, das
ja.
muss sofort so sein, dass ich es nachkochen will. Aber ich habe jetzt
was haben Sie denn heute mitgebracht?
Also ich habe heute mitgebracht, passend zum Thema, unser Essen, Killer und Heiler, da befasse ich mich ganz ausführlich mit einem meiner wirklich wichtigsten Themen für mich als Ernährungsmediziner überhaupt, nämlich das Thema, wir müssen nicht nur darüber reden, was uns gesund macht vom Essen, sondern wir müssen das weglassen, was uns krank macht und eher sterben lässt. Und genau darum geht es. Dieses Thema ist in der Gesellschaft noch nicht angekommen. Foodwatch, Ökotest kommen da langsam so auch mit nach. Aber insgesamt in der Politik ist es noch gar nicht angekommen. Und dreimal darf man sich fragen, warum, weil man da nämlich die ganze Lebensmittelindustrie-Lobby am Hals hat. Und das hat ja Cem Özdemir gerade gehabt. Ne? Also das macht man nicht nochmal so gerne.
Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Es klingt jetzt so, als würde ich das nicht mögen, was Sie jetzt gerade aufschlagen.
Aber es ist eine Alternative für etwas, was garantiert immer ein hochverarbeitetes Produkt ist.
Ja.
Und das sind die Fertig-Nachtische,
ja.
wo ganze Regale gefüllt sind.
Riesig sind ne? die in Deutschland, ja.
Und die sind immer hochverarbeitet, ja. das ist immer Nova Klasse 4 und nicht zu empfehlen. Alles, was ich nicht selber machen muss. Und das ist jetzt hier muss es in die Kamera halten, das Bild ist leider sehr klein, ein Espresso-Schoko-Smoothie als Nachtisch.
Ja.
Ja. Und Elisabeth Jessen ist eine ganz strenge. Wenn sie nicht Lust hat, es nachzumachen, dann bin ich durchgefallen. Ich muss es jetzt noch bewerben.
Nein, müssen Sie gar nicht. Ich mag einfach Kaffee nicht gerne, deshalb fällt der jetzt für mich raus.
Als Österreicherin?
Ja, tut mir leid. Ich bin Teetrinker.
Ja.
Aber gut, ich will das nicht madig machen.
Also, hier geht's darum, da haben wir eine kleine Banane.
Das sieht man nicht, Sie müssen das in die Kamera halten.
Genau. Also, Banane schälen und in grobe Stücke schneiden, die Banane dann und die übrigen Zutaten auf die Eiswürfel und dann in den Standmixer, ja? Das ist ganz schnell gemacht, schaumig pürieren, also das ist ein kalter Nachtisch, zum Servieren dann auf Gläser verteilen und die Eiswürfel dazugeben, am besten gut gekühlt, mit dabei eben Kokoswasser, das gibt nochmal diese exotische Note, ich finde das passt super eben auch zur Banane, das sind ja beides tropische Sachen und Kakaopulver noch mit rein, Haferflocken, ja, und Mandelmus und 100 Milliliter Espresso. Und das dann so verrühren mit der Banane, schmeckt super gut.
Glaube ich sofort. Wenn es nicht zu kaffeelastig ist, würde ich es wahrscheinlich auch essen.
Da haben wir ja den Kakao da drin.
Ja, so ein bisschen, bisschen Kaffee ist okay, mag ihn nur nicht trinken. Ich müsste den Espresso auf keinen Fall trinken, weil das mag ich gar nicht. Aber ich glaube, so ein Nachtisch, das wäre okay.
Man kann den Espresso auch weglassen.
Okay. Ne?
Also ein super tropischer, gesunder, und man beachte jetzt hier, das hat eine enorme Menge an Eiweiß. Da kommen wir auf für Nachtisch auf 6-7 Gramm Eiweiß und das unterstützt nochmal die sättigende Wirkung des Hauptgerichts. Also man kann den Nachtisch, der ja eigentlich was richtig Ungesundes ist, mutieren lassen zu einer Ergänzung des Hauptgerichts. An diesem Gericht ist nichts Ungesundes.
Nichts auszusetzen. Ich finde ihn wunderbar. Ja? Haben Sie gut ausgesucht. Kocht es einfach nach. Findet ihr in den Shownotes den Hinweis, wo ihr das Rezept findet. Und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, herzlichen Dank. Und schön, dass ihr wieder dabei wart. Alle Folgen, die ihr vielleicht verpasst habt, findet ihr auf allen gängigen Plattformen. Danke fürs Zuschauen und Zuhören.
Und wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks erfahren wollt, dann folgt mir bei Facebook und Insta @Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter bei My Food Doctor und ihr seid immer auf dem neuesten Stand. Tschüss.
Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in 2 Wochen.
Ein Podcast von Funke.